und Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah es. Gott schuf diesen Raum, um die Wasser oberhalb und unterhalb dieses Raumes zu trennen. Und Gott nannte den Raum Himmel. Es wurde Abend und Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockener Boden zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Auf der Erde wuchs Gras sowie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmt werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, das größere Licht für den Tag und das kleinere für die Nacht. Und Gott schuf auch die Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, damit sie die Erde erhellten, Tag und Nacht bestimmten, Tag und Nacht bestimmten und das Licht von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, im Meer soll es von Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, große und kleine, und alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war. Dann segnete Gott sie und sprach, die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden. Und es wurde Abend und Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde soll alle Arten von Tieren hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren. Und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte.
Guten Morgen. Wie viele Entstehungsgeschichten kennen wir? Ich fange an mit einem von einem Volk, die Maasai heißt, aus Kenia. Ich denke, die sind ein bisschen bekannt für die Leute, die Safaris machen, weil die leben noch traditionell. So kennen sie ihre Entstehungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott die Maasai und alle Vieh. Und es gehört denen. Und dann alle, die Vieh haben, sind Diebe und müssen sterben. Das ist ihre Entstehungsgeschichte. Sehr spannend, ne? Dann gibt es die Kikuyu. Das ist auch eine der größten, wie ist das, Stämme, die wir haben in Kenia. Bei denen ist so, am Anfang schuf Gott einen Mann namens Kikuyu und seine Frau heißt Mombe. Die haben sieben Töchter bekommen und dann von irgendwo kamen sieben Männer, die diese sieben Frauen geheiratet haben, weil sie haben sieben kleine Stämme in sich. Sehr spannend, ne? Sie versuchen zu erklären, wo sie herkommen. Also jetzt muss ihr mir helfen. Was ist die Entstehungsgeschichte der deutschen Bevölkerung? Weil ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ihr mir helfen. Verleugnet eure Kultur nicht. Seid stolz auf dem, was ihr seid. Deutsch, erklär mir, was eure Entstehungsmythen sind. Indogermanische Stamm, auch die Inder.
Und die Perser.
Und die Perser auch. Ja. Das ist schon eine große, die Griechen auch. Wie bitte? Ah, okay. Das ist auch eine These, die läuft, dass das europäische Volk von Japhet kommt, der Sohn Noahs. Fritz. Deswegen gibt es so viele Witze von Fritz. Der Fritzchen oder wie? Das ist ein anderer Fritz. Okay, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, der Fritz macht seine Oma nicht, weil alle Witze sind immer gegen seine eigene Oma. Von Kisi habe ich keine Ahnung. Ja, habe ich auch meine Mama nie gefragt. Also wir sind alle in dem gleichen Boot. Die Juden auch, zu dem Zeitpunkt, wo sie aus der Sklaverei kommen, sie kennen auch einige Entstehungsgeschichten. Aber was sie nicht wissen, ist, was ist wahr. Und eine der Entstehungsgeschichten, die sie gut kennen, ist die von Mesopotamien, weil sie wissen, wir kommen von dort. Ja? Und ein paar Götter haben gekämpft und von diesem Chaos ist alles entstanden. Also, es gibt keine Sicherheit. Es gibt keine Planung. Es ist alles, oh, nächste, oh, überraschend, es gibt hier noch was. Und dann lass uns das nächste bauen. Es gibt keine Gedanken, wie alles zur Entstehung kam. So kennen Sie die Geschichten. Von Ägypten kennen Sie die Geschichten auch von vielen Göttern, aber Sie denken, wir haben nicht so viel mit denen zu tun. Aber einiges, was Sie kennen, vielleicht nehmen wir wahr. Und das ist sehr wichtig, um die ersten drei Kapitel von 1. Mose zu verstehen, ist, welche Gedanken hatten Sie damals, als sie diesen Text von Mose bekommen haben oder als Gott sich offenbart hatte. Und auch eine Frage, was sie sich gestellt haben, ist, wieso existieren wir als Menschen? Warum gibt es uns? Habt ihr euch schon mal diese Frage gestellt? Zweite Quiz, wieso existiert ihr? Jetzt ist eine sehr persönliche Frage, dass man nicht sagen kann, ich weiß nicht, wer Thor oder Odin ist, also keine Ausreden jetzt. Wieso existiert ihr? Was sind die Gedanken, die wir wissen? Weil es ist sehr wichtig, damit wir diese Kapitel gut verstehen können. Okay, du bist gewollt von Gott. Also nicht von Fritz. Nur um zu klären. Ich will nur klären, okay. Von Gott gewollt. Was noch? Wir sind alle überzeugt, dass wir wichtig sind. Wieso? Deswegen sind wir immer beleidigt, wenn jemand uns beleidigt. Weil wir überzeugt von uns selbst überzeugt sind. Also wenn jemand zu euch kommt und sagt, du bist ein Depp, was ist die erste Reaktion? Du hast vollkommen recht. Du großartiger Mensch, ist das die erste Reaktion? Nein. Du fühlst dich beleidigt, weil du denkst, ich bedeute etwas. Was ist das? Und ich stelle diese Fragen mit Absicht. Mit Absicht. Weil wir beschäftigen uns ständig mit der Frage, wieso gibt es uns? Und häufig, wir haben so viel, was wir hören, aber dem, was Gott sagt, nehmen wir nicht ernst. Die säkularistische Welt sagt uns, aufgrund von dem, was wir lernen über das Thema Evolution, sind wir der Produkt der Zufall. Meine Absicht ist hier nicht zu sagen, ob Evolution stimmt oder nicht. Ich sage es nur, was uns kommuniziert wird von der säkularischen Welt. Also du bist ein Produkt der Zufall. Weil das passiert ist, daher gibst du. Du entstehst nicht aus einem gewissen Gedanke oder Plan. Du bist ein Produkt der Zufall. Falls etwas anders passiert oder passiert hätte, gäbe es dich wahrscheinlich nicht. Also, und was ist der Zweck, warum der Mensch da ist? Sagt, wer ist dieser Kerl nochmal? Der Richard Dawkins, die Gene weiterzugeben. Dein Zweck ist einfach weiter, die DNA weiterzugeben. Toll, ne? Du bedeutest viel. Gib es einfach ab. Und die nächste Generation wird es auch abgeben. Und weiter, und weiter, und weiter. Und irgendwann gibt es nichts mehr. Spannend, ne? Was ist denn dein Wert? Laut der säkularistischen Welt, das, was wir Menschen bestimmen. Aber Hitler hat auch bestimmt, Stalin hat auch bestimmt, Nebukadnezar hat auch bestimmt. Gefährlich. Also der Mensch hat auch nicht das Recht zu bestimmen, das Wert von anderen Menschen. Es gibt manche Leute, die ich mag, andere nicht. Sollen sie leben von dem, was Felix von denen denkt? Und gib Felix ein bisschen Macht. Dann werdet ihr überrascht, wie lieb und freundlich er ist. Aber es ist die Realität. Wieso gibt es uns? Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Zuerst die Geschichte, die vorher ist, ist, Gott schafft ein Zuhause. Von dem, was keine Form hat, zuerst macht er Zeit, dann schafft er Raum und die Räume befüllt er. Für wem? Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild. Also von vorne an, es gibt einen Plan, es gibt ein Ziel, ich weiß, was ich tue. Die, die jetzt geschaffen werden, sind kein Produkt der A. Übrigens, ich habe alles fertig, vielleicht mache ich die auch noch. Nein, der Absicht ist, ich schaffe ein Zuhause für mein Ebenbild. Seine Aufgabe, der soll sich um dem, was alles da ist, kümmern und es soll auch blühen. Aufblühen, sagt man so? Nicht nur, es soll so bleiben, wie es ist. Das ist nicht der Sinn dahinter. Es ist, ich habe schon die Rahmen gesetzt. Jetzt mach das Beste daraus. Aber wer bleibt her? Ich. Und das ist sehr wichtig zu verstehen aufgrund von dem Wort Ebenbild. Weil wir, wenn wir von Ebenbild denken, das Erste, was wir tun, ist im Spiegel schauen. Ich gebe euch ein paar Ideen, warum ich denke, dass wir gerne im Spiegel schauen. Zum Beispiel der Frage, ist Gott männlich oder weiblich? Habt ihr schon mal diese Frage gehört? Mehrmals. Also man schaut im Spiegel und denkt, Gott muss, weil wir sein Ebenbild sind, irgendwie, wir müssen klären. Weil das ist, was wir sehen. Genauso wie die Leute in Mesopotamien. Was sehen wir? Die unterschiedlichen Städte hier haben Krieg ständig. Und irgendwann gibt es einen großen Herrscher, der alles in Ordnung bringt. Also die Entstehungsgeschichte auch. Genauso wie wir. Wir schauen im Spiegel oder wir schauen um uns herum und versuchen alles so zu erklären von dem, was wir sehen. Realität. Die Maser haben geguckt, was haben wir? Kühe. Was wollen wir? Kühe. Wer hat die? Die. Die müssen sterben. Wieso gibt es Menschen? Ist die Frage, die wir uns ständig stellen müssen, weil Gott will auch diese Frage beantworten. Zuerst, um Sachen zu erklären, die sind gewollt. Bis jetzt hat Gott alles gesagt in dritte Person, lass es geben, lass es geben. Jetzt sagt er, lass uns Menschen schaffen in unserem Ebenbild. Zweitens, die sind nicht von ihrer eigenen Art geschaffen worden. Sie sind sein Ebenbild. Alle anderen Tiere und Fische und Vögel, die geschaffen wurden, nach ihrer Art. Der Mensch, nein. Gott stellt es klar, schaut ihn ein bisschen anders. Zwar ist er ein Geschöpf wie alle anderen, aber seine Identität kommt von dem Punkt, dass er in meinem Ebenbild geschaffen worden ist. Und etwas wird noch gesagt, was bis jetzt nicht gesagt wird. Männlich und weiblich. Um etwas klarzustellen, es ist so gewollt. Ständig spaltet Gott Sachen in diesem Kapitel. Wasser und das trockene Land. Himmel und das Wasser hier unten. Licht und Dunkelheit. Er spaltet. Und beide sind gut, wie er die spaltet. Und er sagt, so soll es funktionieren. Weil der Gedanke gut ist, so soll es sein. Nicht, oh, überraschend, sieht schön aus. Nein, so soll es sein. Männlich und weiblich. Mann ist nicht zuerst vollkommen Ebenbild Gottes, wenn er heiratet. Nein. Als ein Mann alleine ist er Ebenbild Gottes. Und die Frau ist genauso Ebenbild Gottes von vorne an, ab dem Tag, wo sie im Mutterleib kommt. Und das ist auch das Zweite, was wir wichtig verstehen sollen. Du wirst nicht zum Ebenbild Gottes. Du bist es. Es ist nicht zuerst, wenn dein Gehirn funktioniert. Nein, der Mensch ist im Ebenbild Gottes. Er muss nicht alle zwei Hände haben. Er muss nicht alle zwei Beine haben. Der Mensch ist Ebenbild Gottes, wie er ist. Und das ist sehr wichtig, weil im zweiten Kapitel hören wir zuerst, nachdem er, pustet in der Nase des Menschen, dass er ein Mensch wird, und dann bringen wir das zum ersten Kapitel. Das zweite Kapitel erzählt etwas anderes und es gibt eine Absicht, wieso. Hier stellt Gott klar, der Mensch, so wie er ist, behindert oder ganz, mein Ebenbild. Und das darf nicht geändert werden, das nenne ich gut. So soll es sein. Jetzt sage ich etwas kontrovers. Kinder im Mutterleib. Es gab mal Diskussionen, sind sie schon Menschen oder sind sie Zellen, die zusammenkommen? Gott sagt, Jeremia, als du noch im Mutterleib warst, kannte ich dich. Ich habe dich dort geformt. In dieser ganzen Geschichte, Gott bereitet alles vor für dem, was jetzt kommt. Also der Mensch ist kein Zufall. Nicht weil Papa und Mama haben die Kerzen angezündet, ein paar Blumen arrangiert im Haus und tolle Musik gemacht haben, dann kam etwas raus. Nein, der Mensch ist von Gott gewollt, jeder. Ich weiß, es gibt 8 Milliarden davon. Und mehr als 7 Milliarden Nerven. Der einzige Tolle ist Herr Kibogo. Und das ist nicht mein Vater gemeint, ich bin gemeint. Nein, die sind gewollt. Und besonders auch im Mutterleib. Weil in unserer Zeit, was nicht ernst genommen wird, sind die, weil wir die nicht sehen können. Ab dem Punkt, wo sie geboren sind, sind sie so süß, dass man sich nicht vorstellen könnte, sowas beseitigen zu können. Aber im Mutterleib, doch. Mein Ebenbild, gewollt, männlich und weiblich. Was ist unsere größte Diskussion in unserer Zeit? Wer bestimmt, ob ich männlich oder weiblich bin? Identitätskrise in der westlichen Kultur. In der westlichen Kultur muss man auch betonen. In der Geschichte der Menschheit. Weil wir sind so weit entwickelt worden, dass wir können selbst bestimmen, was männlich und was weiblich ist. Und in der Postmoderne werden alle Institutionen, die wir geschaffen haben, auch nicht ernst genommen. Auch Biologie wird nicht mehr ernst genommen. Was wird gesagt? Ich bin der Gender, den der Arzt mir gegeben hat, als ich geboren wurde. Also der andere hat mir eine Identität gegeben. Also die Biologie hat nichts zu sagen. Ich darf jetzt entscheiden, was ich sein möchte. Gott sagt nein. Das, was du bist, habe ich bestimmt. Und es ist gut. So soll es sein. Du bist gewollt als Kerl, du bist gewollt als Frau. Das freut ihn und er nennt das gut. Und bezüglich das Thema Ebenbild, das letzte. Das Ziel ist, macht etwas. Ich werde es nicht sagen, was du zu tun hast, aber hier ist alles, was vor dir steht. Macht etwas. Bist du Informatiker? Macht weiter. Und so wie gut, wie du kannst. Der Gott, der Ordnung schafft, hat dir die Fähigkeiten gegeben, Ordnung dort zu schaffen, noch Neues zu kreieren. Ganz so gut, ja, wie nennt man das euch? Wo ein bisschen Wolle und dann Klamotten raus. Stricken, häkeln, das Zeug, was ich vermeide mit meinem ganzen. So viel wie du kannst, so kreativ wie du kannst, mach das. Musik, bis die Nachbarn umziehen. Oder dass die irgendwann etwas erfinden, was die Musik raushält. Autofahren, Formel 1, Profifußballer, Amateursportler, macht Sinn aus alles, was ich dir gegeben habe. Es soll aufblühen. Geh. Aber nie vergessen, wer Herr ist. Nicht du, sondern ich. Und ich habe es gesagt, es ist gut so. So soll es auch bleiben. Und so wird alles aufblühen. Anders nicht. Der letzte Teil bis 31 lese ich jetzt kurz vor. Und Gott sprach, siehe, hiermit gebe ich euch alle Samen tragende Kraut und auf der Fläche der ganzen Erde, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem Samen tragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gott ist kein Veganer, noch Vegetarier. Aber diese Texte werden immer so benutzt. Obst, samentragende Kraut, sollt ihr essen. So liest man das und denkt, Gott hat gesagt, wir sollen. Ich habe schon einige Auslegungen gehört. Aber man ignoriert die ganze Geschichte dahinter. Die Götter in Babylon, nachdem sie den Krieg gewonnen haben, haben sich entschieden, etwas wird geschaffen für uns. Was schön ist. Und dann nachher haben sie gemerkt, wir müssen arbeiten, um das so zu erhalten, wie es ist. Also die Pflanzen bewässern, da graben, da Sachen voll machen wieder. Und sie hatten keinen Bock. Und dann haben sie eine tolle Idee bekommen. Lass die Menschen geschaffen werden, deren Arbeit Sklaven. Sie sollen die Arbeit für uns machen und dann uns das Essen bringen, weil wir wollen chillen. Das war der Gedanke. Wo kommt das her? Denk mal an die Zivilisationen damals. Wer arbeitet häufig die Arbeit, die keiner will? Die Sklaven. Der herrschende Eliten haben Leute, die einfach da sind für sie. Der Gedanke ist, der Mensch ist da, um die Götter zu befriedigen. Gott sagt, nein, von euch will ich nichts. Ich versorge euch. Ihr habt das zu essen und die Tiere haben das zu essen. eine klare Darstellung. Ihr seid nicht da, um mir Essen zu bringen. Nein, alles, was ich bis jetzt geschaffen habe, ist ein Zuhause für wem? Für euch. So großzügig bin ich mit euch. Immer denken, Kapitel 1 wird gefolgt von Kapitel. Es war eine Trickfrage und ihr habt alle, seid alle durchgefallen, außer Bernd. Und Kapitel 2 wird gefolgt von Kapitel. Ich gebe auf. Und es ist sehr wichtig, Kapitel 1 steht nicht allein. Um das zu verstehen, Gott versorgt sie mit allem. Allem, was sie brauchen. Sein Ziel. Weil die anderen Kapitel zeigen uns, wieso ist alles umgekehrt gerade. Zusammengefasst, Gott schafft die Krönung seiner Schöpfung. Der Mensch, sein Ebenbild, von ihm gewollt, von ihm bestimmt, er bestimmt seine Identität. Und er nennt das gut, männlich und weiblich. Ob es 4 Finger hat oder 10, ob es blind ist oder nicht, sein Ebenbild, in Mutterleib oder alleine hier, Ebenbild, im Koma oder 97 und nichts mehr kann, sein Ebenbild. Seine Aufgabe, Gott ist der Hauptherrscher, du herrschst an meiner Stelle. Mach das Beste aus allem, was da ist. Du hast Fähigkeiten, du bist in der Lage und nicht alleine, zusammen alle. Und letztens, die Frage an uns alle. Wie betrachtest du deinen Nächsten? Und wenn ich von deinem Nächsten rede, es ist die Frage, die Jesus stellt bei der Geschichte von dem Samariter. Wer ist bedürftig neben dir? Wer braucht dich? Wie betrachtest du diese Person? Als Ebenbild Gottes, wie Gott ihn sieht, wie Gott ihn identifiziert, oder siehst du diese Person nach deiner eigenen Weisheit? Und die Realität ist für mich häufig, ich sehe Menschen nach meiner eigenen Weisheit. Häufig. Der nervt mich, geht mir auf den Keks, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber dann ist es einfach für mich am Sonntag zu sagen, ich folge Jesus Christus. Und Jakobus stellt auch diese Frage. Wie könnt ihr Gott segnen und mit dem gleichen Mund der andere, der Ebenbild Gottes ist, verfluchen? Du bist gewollt, so wie du bist. Du bist die Krönung Gottes Schöpfung. Das Geschaffene, sein Geschenk an dich. Seine Absicht, vertrete ihm, mach das Beste aus allem. Aber nie vergessen, dein Nächsten ist genauso wie du. Gottes Segen. Amen.